Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht im ZDF deutliche Worte.
Wenn man einen Blick in die Zeitung wirft, dann lernt man sofort, die Koalition hat sich jedenfalls selbst beschädigt. Natürlich rührt das auch an der Autorität des Parlaments.
Wie beschädigt ist die Koalition wirklich? Bei der Wahl für 3 neue Verfassungsrichterposten vor genau einer Woche, da stellt sich die Unionsfraktion plötzlich quer. Und die schwarz-rote Koalition rutscht kurz vor der Sommerpause in eine Krise. Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio blickt seit vielen Jahren hinter die Kulissen der Bundespolitik. Mit ihm schauen wir. Was ist da ganz genau schiefgelaufen? Wie groß ist der politische Schaden wirklich? Und ist das etwa schon der Anfang vom Ende dieser Regierung? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Freitag, der 18. Juli. Herzlich willkommen, Georg. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Bundespräsident Steinmeier, der spricht im ZDF-Sommerinterview von einer beschädigten Koalition. Teilst du seine Analyse?
Naja, also ganz grundsätzlich, das kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Bundespräsident mal runtersteigt von der Belle Etage im Schloss Bellevue runter in die Tagespolitik und sich da einmischt. Insofern, ja, muss man ernst nehmen und ja, ich finde, da hat er recht. Diese Koalition ist gestartet als Verantwortungskoalition, so haben sie es selbst genannt. Verantwortung für Deutschland steht über dem Koalitionsvertrag. Und wenn man sich anschaut, gerade vor 2 Tagen gab es einen Sommerbrief des SPD-Fraktionsvorsitzenden Matthias Mirsch an seine Fraktion. Da hat er geschrieben, was sie eigentlich wollten. Diese Koalition aus SPD, CDU, CSU hat die große Aufgabe, schreibt er da, verloren gegangenes Vertrauen in die Parteien der Mitte zurückzugewinnen und das politische Auseinanderdriften des Landes zu stoppen. Denn die Gesellschaft, schreibt er, wird aufgerieben von rechtsextremen Kräften und rechtspopulistischen Medien. Und dann schreibt er weiter, vor diesem Hintergrund ärgert mich umso mehr, was in der letzten Sitzungswoche passiert ist. Wenn wir das übersetzen, heißt das, die haben ihren Job eben nicht gemacht. Die sind dieser Verantwortung, die politische Mitte zusammenzuhalten, Stichwort Richterwahl, eben überhaupt nicht gerecht geworden. Und ja, diese Koalition ist beschädigt, aber ich würde eher sagen, was noch beschädigt ist und was wirklich tief in der Krise steckt, das sind die Fraktionen, die beiden diese Regierung tragenden Regierungsfraktionen, SPD und Union.
Nicht die Regierung, sondern die Koalitionsfraktionen, CDU, CSU und SPD, die stecken in der Krise, sagst du. Was funktioniert denn da nicht richtig? Oder anders, wie sollten denn die Fraktionen eigentlich arbeiten?
Naja, also das Parlament grundsätzlich Herzkammer der Demokratie und es gab mal und gibt bis heute das sogenannte Strucksche Gesetz, das geht zurück auf den SPD-Fraktionschef Peter Struck, der hat mal gesagt, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es reingereicht wurde, reingereicht eben von der Regierung. Und da sieht man dann schon, Regierungsfraktionen, die haben eine Menge Macht, da geht jedes Gesetz über deren Schreibtisch. Und die verändern diese Gesetze. Insofern sind die nicht nur die kleine Stellschraube, sondern die sind echt der Maschinenraum. Und die haben eine Menge Einfluss, die haben eine Menge Macht. Ohne ihre sie tragenden Regierungsfraktionen ist eine Regierung gerade gar nichts. Insofern ist so eine Bundestagsfraktion, wenn sie denn funktionieren würde, wirklich wichtig für jeden. Bis zum Kanzler, für jeden Minister, aber eben auch für den Kanzler Friedrich Merz.
Es gibt ja aber auch Gesetze, die schon beschlossen wurden. Die Koalition hat sich schon auf Dinge geeinigt, auf die Stromsteuersenkung. Der Familiennachzug für Geflüchtete, der wurde für 2 Jahre ausgesetzt. In diesen Fällen, da hat man sich scheinbar einigen können. Woher kommt denn diese Unzufriedenheit bei den Abgeordneten?
Ja, gerade diese Fälle sind eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Man hat sich ja auf andere Sachen einigen können, Investitionsbooster beispielsweise und eine Reform des Bürgergeldes Richtung Grundsicherung. Aber Stromsteuer und speziell Familiennachzug, was du angesprochen hast, das waren Dinge, da hat man sich geeinigt, aber mit der Faust in der Tasche. Beispielsweise bei der SPD, was den Familiennachzug angeht. Da mussten manche die Augen zumachen und dann sich die Nase zuhalten und mit der anderen Hand dann die Hand nach oben halten, um zu sagen, ja, ich bin dabei. Da hat man also gegen eigene Überzeugungen, je nach Lager, Union oder SPD, bei manchen Fragen abgestimmt. Und da hat sich was angestaut. Da ist viel Frust auch noch aus dem abgelaufenen Bundestagswahlkampf zurückgeblieben, der wirklich heftig war. Da hat es viele Verletzungen gegeben. Die sind noch lange nicht ausgeräumt.
Einmal gefragt an die Kollegen der Union.
Speziell bei der Union hat bei der letzten Generaldebatte die Oppositionsführerin Alice Weidel tatsächlich, wenn man es beschreiben will, die hat sich den Brustkorb gepackt der Unionsfraktion und hat beide Rippen mal auseinandergezogen. Und da konnte man das Herz dieser Unionsfraktion sehen. Und da hat sie dann das gesagt, was allen in der Unionsfraktion, das konnte man fühlen, wie körperlich es ihnen wehtat.
Einmal gefragt an die Kollegen der Union, haben Sie eigentlich im letzten Winter dafür Wahlkampf gemacht, dass so eine Regierung da sitzt, um als Regierungspartei den linken Sektierern der abgewirtschafteten SPD jeden Wunsch zu erfüllen?
Und das ist so ein bisschen die Stimmungslage, die gerade bei der Union herrscht. Tiefer Frust nach dem Motto, wir machen hier gerade gewissermaßen Ampel-Reloaded-Politik. Dafür haben wir nicht Wahlkampf gemacht.
Und dieser Frust, den du da gerade beschreibst, der hat sich ja dann ja so richtig gezeigt, genau vor einer Woche, als eigentlich die VerfassungsrichterInnen gewählt werden sollten für das Bundesverfassungsgericht.
Zwischen den Fraktionen der Bundesregierung sind große Differenzen deutlich geworden. Deshalb hat der Bundestag die Wahl von 3 Verfassungsrichtern verschoben. Die 3 Personalvorschläge waren zwar wie üblich zwischen den Fraktionen abgestimmt. Vor der Sitzung meldete die Unionsfraktion dann aber Bedenken gegen eine Kandidatin der SPD an.
Wie kann denn das sein, dass diese Abstimmung, diese Routineabstimmung vor allem von Seiten der Unionsfraktion so schiefgegangen ist?
Ja, ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Der eine Faktor, den haben wir eben schon besprochen, ein tiefer Frust, auch vor allen Dingen in diesem Fall bei der Union, bei vielen Abgeordneten, die diese Richterwahl auch so ein bisschen als Projektionsfläche genommen haben für alles, was bei der Union gerade nicht da ist, nämlich dieses 100% konservativ, unsere Werte, unsere Richtung. Und jetzt haben wir mal die Möglichkeit zu zeigen, was wir eigentlich wollen. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor, wir sprachen eben über die Fraktionen, die sind neu zusammengewürfelt worden nach dieser Bundestagswahl. Das sind 2 neue Mannschaften. Die müssen sich finden, die müssen auch die Mechanismen lernen. Und da ist grundsätzlich was schiefgegangen. Und wenn wir bei den Mechanismen sind, da kommen wir dann schon zum Thema Fraktionsvorsitzende. Die haben nämlich eigentlich den Job, genau diese Mechanismen relativ geräuschlos abzuarbeiten. Wir haben bei so einer Richterwahl eine eingeübte Praxis, demokratisch eingeübt, über Jahre hat das funktioniert und das hat auch Sinn und hat auch nichts mit Hinterzimmer zu tun. Es gibt im Vorfeld Sondierungen. Es gibt im Vorfeld die Möglichkeit für Abgeordnete zu sagen, ich bin mit dieser oder jener Personalie nicht einverstanden. Es gibt dann den Wahlausschuss und der hat entschieden mit 2/3 Mehrheit, diese 3 Kandidaten sollen es sein. Ja, und da haben wir beispielsweise jemanden wie den ehemaligen Ministerpräsidenten des Saarlandes, Peter Müller, CDU, ein Parteifreund und auch ein persönlicher Freund von Friedrich Merz. Der war übrigens auch mal Verfassungsrichter, dieser Peter Müller. Und der hat gesagt, das ist unerhört, was da gerade passiert ist. Das hat es noch nie gegeben. Ein Wahlausschuss schlägt mit 2/3 Mehrheit diese 3 Menschen vor, auch diese Richterin Brosius Gersdorf. Und dann kommt eine Mehrheit nicht zustande. Das ist eklatantes Führungsversagen, so sagt das Peter Müller, ein Freund und Parteifreund von Friedrich Merz. Und da zeigt er mit einem Finger, und zwar mit dem Zeigefinger, direkt auf einen Mann. Und dieser Mann heißt Jens Spahn, der neue Fraktionschef.
Den Unionsfraktionschef Jens Spahn, den schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Ich möchte aber erstmal noch etwas zur missglückten Verfassungsrichterwahl fragen. Da gab es ja in den vergangenen Tagen mehrere Berichte dazu, dass es auch eine Kampagne gegeben haben soll, unter anderem von AbtreibungsgegnerInnen mit Mails, vor allem an CDU-Abgeordnete. Welche Rolle hat das aus deiner Sicht gespielt?
Ja, offenbar eine größere, als viele sich eingestehen wollen jetzt. Erst einmal muss man feststellen, ja, es hat eine Kampagne gegeben. Selbst das wird ja von einigen in Frage gestellt. Das haben Kollegen hier auch zum Hauptstadtstudio sehr gut rausgearbeitet, dass es ungefähr vor 10 Tagen angefangen hat mit konzertierten Mails an Abgeordneten. Rechte Netzwerke haben Stimmung gemacht. Da sind Beiträge auch mit Werbung finanziert gekauft worden in rechten Netzwerken. Da sind Fake News veröffentlicht worden. Das hat was ausgelöst, offenbar auch an der Basis von Unionsanhängern, die das für bare Münze genommen haben, die sich dann wiederum hingesetzt haben, entweder schon vorgedruckte oder auch selbst formulierte Mails an Unionsabgeordnete geschrieben haben. In Masse. Einige Abgeordnete sprachen davon, Hunderten von Briefen und Mails, die sie bekommen haben. Es gab CDU-Ministerpräsidenten, die das mit Sorge gesehen haben, die sagen, jawohl, das hat's gegeben, diese Stimmungsmache. Und die auch mit Sorge gesehen haben, dass Unionsabgeordnete sich davon haben beeindrucken lassen. Und das Ende vom Lied haben wir am Freitag in der letzten Sitzungswoche gesehen. 2 Stunden vor dieser Abstimmung musste Jens Spahn eine SMS schicken an seinen Fraktionsgegenüber von der SPD, an Matthias Mirsch, und musste sagen, hey, ich habe meinen Laden nicht im Griff. Die Leute stimmen nicht mit, wir haben keine Mehrheit, wir müssen das Ding verschieben. Insofern hat diese Kampagne maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Richterwahl zumindest jetzt erstmal verschoben ist, Ausgang offen.
Die Richterwahl, die ist bis auf Weiteres verschoben. Das heißt doch, der Ball liegt jetzt wieder bei den Fraktionschefs von Union und SPD, Jens Spahn und Matthias Mirsch. Die müssen Mehrheiten organisieren. Ich stelle mir das ja immer ein bisschen so vor wie bei der Serie House of Cards, wenn Fraktionsvorsitzende mit den Abgeordneten teilweise mit Machtspielchen versuchen, ihre Zustimmung zu bekommen. Wie läuft das genau?
Ja, ein Fraktionschef ist ein mächtiger Mann. Das ist tatsächlich eigentlich, abgesehen vom Kanzler und Vizekanzler, die mächtigste Figur in so einer Regierungskonstellation. Klingt erstmal komisch, denkt man doch, so ein Minister hat viel mehr zu sagen. Ist aber nicht so. Der Fraktionschef, der hält den Laden zusammen. Über seinen Schreibtisch läuft jeder Gesetzestext. Ohne den funktioniert gar nichts. Und da ist der Fraktionschef das entscheidende Zünglein und auch eine Vertrauensperson für einen Kanzler. Insofern war schon auch erstaunlich, dass Friedrich Merz nach der Wahl sich entschieden hat, diesen Jens Spahn zu diesem Fraktionschef zu machen. Denn so ein Fraktionschef muss nach innen wirken. Der ist ein Mechaniker der Macht. Das ist niemand, der die große Bühne sucht. Das ist niemand, der ständig vorm Mikrofon steht. Aber Jens Spahn ist im Prinzip das genaue Gegenteil. 45 Jahre alt, Jens Spahn, Abteilung Attacke. Immer machthungrig, immer ehrgeizig. Der Mann ist polemisch. Der ist gar nicht böse gemeint, für einen Politiker sicher auch eine Eigenschaft, die man braucht. Der ist eigentlich eine Rampensau. Der will nach vorne. Der will mitteilen. Der war für Friedrich Merz die wichtigste Waffe im Wahlkampf. Der hat attackiert ohne Ende. Aber das ist nicht die Rolle eines Fraktionschefs. Der muss den Laden zusammenhalten. Der muss den Finger reinhalten und frühzeitig merken, hier läuft was grundsätzlich schief.
Viele lange Gesichter, die gab es gestern im Bundestag, als klar war, die Wahl von 9 Richterinnen und Richtern für das Bundesverfassungsgericht ist vorerst gescheitert. Zu groß der Widerstand aus der Unionsfraktion gegen SPD-Kandidatin Brosius Gersdorf.
Und da ist bei Jens Spahn offenbar gründlich was aus dem Ruder gelaufen. Das hat er einfach nicht überrissen, dass es da eine solche Stimmungslage gibt. Das kann passieren. Darf aber eigentlich bei einer so wichtigen Frage nicht passieren. Und Stichwort Jens Spahn, das ist nicht das erste Mal, dass bei ihm was daneben ging.
Es ist ein Paukenschlag. CDU-Chef Merz ist bei der Wahl zum Bundeskanzler im ersten Wahlgang gescheitert. Er erhielt im Bundestag nicht die erforderliche Mehrheit. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein designierter Kanzler im Bundestag nicht im ersten Anlauf gewählt wird.
Auch das hat dieser Jens Spahn nicht kommen sehen. Auch da hat er die erste Delle im Blech gehabt. Jetzt hat er die zweite Delle im Blech. Und was wir jetzt hören, auch aus dem Unionslager, ist eine Art von Entschuldigung, die man eigentlich auch nicht gelten lassen kann. Denn dieser Jens Spahn hat gerade noch eine ganz andere Baustelle. Stichwort Hashtag Maskenaffäre, Untersuchungsausschuss. Da kämpft er dann auch schon an einer anderen Front. Und es heißt jetzt, hören wir jedenfalls, der Mann war so beschäftigt damit, seine eigene Zukunft zu retten, dass er die Zukunft dieser Richterin und dieser Richterwahl komplett aus dem Blick verloren hat. Das ist nicht schön, das darf auch eigentlich nicht passieren. Das weiß auch Friedrich Merz, der hat sich schützend vor ihn gestellt.
Ja, wissen Sie, man kann Abgeordneten keine Befehle von oben geben. Das sind selbstbewusste, frei gewählte Abgeordnete. Und in solchen Fragen, wenn es um solche Personalfragen geht, geht es auch um Gewissensfragen. Wir hätten natürlich früher erkennen können, dass da großer Unmut entsteht.
Hat immer von wir hätten das sehen müssen, hat gesagt, das darf uns nicht nochmal passieren, im Plural. Gemeint hat er Jens Spahn. Der hat jetzt 2-mal einen groben Schnitzer gemacht. Ich glaube, beim 3. Mal ist das jedenfalls das Ende von Jens Spahn als Fraktionschef.
Es klingt jetzt nicht gerade so, als ob sich Jens Spahn für die Rolle als Fraktionsvorsitzender aufgedrängt hat. Wieso hat sich Friedrich Merz trotzdem für ihn entschieden?
Naja, Jens Spahn ist auch einer der profilierteren Politiker der Union. Ich habe es eben erwähnt, er war im Wahlkampf ein wichtiger Faktor für diesen Friedrich Merz. Der musste irgendwas bekommen. Diejenigen, die es nicht gut meinen mit Jens Spahn, sagen, da ist was gelaufen nach dem Motto, umarme deine Feinde. Denn Friedrich Merz weiß auch, ich habe es eben gesagt, Jens Spahn ist ehrgeizig. Stichwort Kanzleramt. Da guckt er schon noch mit einem Auge drauf und hält sich vermutlich auch für geeignet, irgendwann mal Kanzler zu werden. Und da kann Friedrich Merz natürlich sagen, entweder stelle ich den kalt oder ich gebe ihm den Ministerposten oder ich umarme ihn und gebe ihm diesen wichtigen Posten. Da habe ich ihn übrigens auch gut im Blick. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass Friedrich Merz möglicherweise tatsächlich geglaubt hat, dass dieser Jens Spahn ein integrativer Faktor sein könnte, wissend, dass der Mann eigentlich anders gepolt ist.
Jens Spahns Counterpart sozusagen ist Matthias Miersch, Fraktionsvorsitzender bei der SPD im Bundestag. Was ist das für ein Politikertyp?
Der ist so gewissermaßen der Gegenentwurf von diesem Jens Spahn. Matthias Miersch, 56, Anwalt, ruhig, unauffällig. Naja, Charisma geht so. Der ist Fachpolitiker gewesen, ein ausgesuchter Umweltexperte. Viele haben gesagt, warum wird der eigentlich nicht Umweltminister? Der ist jetzt Fraktionschef geworden, aus vermutlich genau einem Grund. Er ist ein enger Vertrauter von Lars Klingbeil. Und da gibt es das schöne Wort vom House of Lars. Er schart sich seine Vertrauten um sich rum. Der SPD-Generalsekretär Klüsendorf, der Fraktionschef Matthias Miersch. Herr Klingbeil umgibt sich mit Leuten, denen er vertraut, kann man positiv sagen. Er umgibt sich mit Leuten, die ihm nicht widersprechen, kann man negativ sagen. Es hätte da auch andere Möglichkeiten gegeben. Eine Möglichkeit wäre gewesen, ein Mann wie Hubertus Heil, erinnern wir uns, Arbeitsminister. Der hat damals bei der Ampel den Laden zusammengehalten. Der ist ein erfahrener Politiker, wirklich ein Großkaliber bei der SPD. Ein Menschenfänger, einer, der begeistern kann. Einer, der den Laden hätte zusammenhalten können, den hat Lars Klingbeil aufs Abstellgleis geschoben. Ganz bewusst, weil die beiden offenbar nicht miteinander können. Und dieser Hubertus Heil, der echt ein Kaliber ist, wie ich eben schon gesagt habe, der ist jetzt, alle mal festhalten, Religionsbeauftragter der SPD. Den Luxus muss man sich als SPD leisten können. Und das Ergebnis ist möglicherweise eben genau das, was wir gerade sehen. Tohu wabohu innerhalb der Fraktion.
Wie eng arbeiten denn eigentlich Jens Spahn und Matthias Miersch zusammen?
Die sind, ich habe es eben schon erwähnt, komplett gegensätzlich von ihrer Natur her. Und Matthias Miersch, das ist kein Peter Struck. Und das ist auch kein Kurt Schumacher, die Politikone der SPD. Obwohl Matthias Miersch diesen Kurt Schumacher nach seiner Wahl als Fraktionschef, hat er den zitiert.
Liebe Genossinnen und Genossen, man muss begeistert sein, um große Taten zu vollbringen. Dieses Zitat stammt von Kurt Schumacher.
Ja, nun gucken wir uns Matthias Miersch an. Man kommt auf manches. Begeisterung fällt einem da möglicherweise nicht als erstes auf. Der ist überraschend damals schon Generalsekretär geworden, nachdem Kevin Kühnert ebenso überraschend ausgeschieden ist. Da haben schon manche gesagt, Matthias Miersch, wirklich? Der hat diese SPD-Wahlkampagne mit zu verantworten, maßgeblich. Das Ergebnis kennen wir, 16,4%. Auch das ist Matthias Miersch. Und jetzt ist er gewissermaßen auch als Konsenskandidat reingekommen, um die verschiedenen Flügel der SPD zu einen. Er ist eher auf dem linken Flügel verordnet, dieser Matthias Miersch, und muss jetzt den Laden zusammenhalten. Der ist, wenn man es freundlich formuliert, eben keiner für die große Bühne. Der ist kein grandioser Redner. Vielleicht schafft er es, diese SPD zusammenzuhalten, aber diese SPD ist eben auch, ähnlich wie bei der Union, und da sind wir wieder beim Thema Fraktionskrise, tief verstört. Letzte Umfrage 13% bei der SPD. Es geht runter, es geht nicht rauf bei dieser SPD. Und da muss Matthias Miersch nur noch 120 SPD-Abgeordnete zusammenhalten und eine Koalitionsfraktion mit der Union zusammen, die 12 Stimmen Mehrheit hat. Das ist nicht viel. Und da kommt eine Menge Arbeit auf ihn zu und da muss man jetzt mal abwarten, wie es in den nächsten Wochen läuft. Bei dieser Richterwahl jedenfalls ist das im Zusammenspiel mit Jens Spahn gründlich in die Hose gegangen.
Du hast gerade schon gesagt, das könnte hier eine Art Fraktionskrise gerade sein. Wir haben diese beiden Fraktionen, die miteinander arbeiten müssen, das aber nicht so richtig wollen oder können. Aber lass uns jetzt auch mal auf die Regierungsbank gucken. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen Vizekanzler Lars Klingbeil und Kanzler Friedrich Merz?
Ich habe die schweren Verletzungen im Wahlkampf angesprochen. Die hat es gegeben. Von beiden Seiten. Lars Klingbeil hat ausgeteilt, Friedrich Merz hat ausgeteilt. Die beiden haben offenbar geschafft, was Teile der Fraktion und der Parteien nicht geschafft haben, die Reset-Taste zu drücken. Die kommen ganz gut miteinander klar. Unter anderem, aber das ist eigentlich auch nur eine Nebensache, aber trotzdem, die duzen sich, man hat sich das Du angeboten. Man hat offenbar auch eine vertrauensvolle Arbeitsebene gefunden miteinander. Die sprechen viel miteinander, hören wir, höre ich. Sagen sie auch beide, sie stehen im engen Kontakt. Merz hat gerade den Finanzminister Klingbeil wieder groß gelobt, auch bei uns im Sommerinterview. Der mache einen wirklich guten Job. Klingbeil hält diesem Merz umgekehrt auch den Rücken frei. Stichwort Stromsteuer.
Rund 5 Stunden lang haben die Koalitionsspitzen gestern Abend diskutiert. Dann war der erste größere Konflikt der Regierung gelöst. Es bleibt dabei, die Stromsteuer wird, anders als im Koalitionsvertrag versprochen, doch nicht für alle gesenkt. Dafür soll die ausgeweitete Mütterrente ein Jahr früher kommen. Verbraucher können bei der Stromsteuer nun vorerst nicht auf eine Entlastung hoffen.
Da hat Klingbeil beispielsweise echt viel Prügel kassiert. Unverdienterweise, denn bei der Stromsteuer hatten er und Merz sich geeinigt, dass das so läuft. Der Einzige, der seinen Laden nicht im Griff hatte, war der Kanzler, muss man so sagen. Denn der Widerstand bei der Stromsteuer kam vor allen Dingen von der Unionsseite. Die Ministerpräsidenten der CDU rannten los. Aus der Fraktion gab es wieder Worte. Da sind wir dann schon wieder bei der Fraktionskrise und bei der Union, die eigentlich mal, und das war eigentlich eine negative Beschreibung, ein Kanzlerwahlverein war. Das sollte heißen, der Laden läuft, und zwar wie geschmiert. Wenn da der Fraktionschef sagt, so machen wir das, damals hieß der Volker Kauder, dann durfte man davon ausgehen, dass das auch gilt. Das ist in diesen Tagen gerade nicht so und das verstört manche, die von außen auf die Union gucken. Das irritiert auch viele SPD-Abgeordnete, die diese Union eigentlich immer als gut geschmiertes Motörchen in Sachen Regierungsarbeit kennengelernt haben und die jetzt sagen, was ist eigentlich bei der Union los?
Diese Koalition, die will eine Verantwortungskoalition sein. So haben sie ihren Koalitionsvertrag selbst überschrieben. Aber im Moment ist so der Außeneindruck, das funktioniert nicht so gut. Sind denn Lars Klingbeil, der Vizekanzler, und Kanzler Friedrich Merz in der Lage, diese beschädigte Koalition, wie Bundespräsident Steinmeier es beschrieben hat, wieder zu reparieren?
Ich habe das vielleicht auch gerade in sehr düsteren Farben gemalt. Sie haben auch viel auf der Habenseite. Und Friedrich Merz hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, es waren auch ganz gute erste 10 Wochen, die sie da hingelegt haben. Die haben schon auch einiges auf den Weg gebracht. Und das unter schwierigen Umständen. Stichwort Haushalt. Wenn wir uns erinnern, die Ampel ist am Haushalt zerbrochen. Die haben jetzt gerade den Haushalt 25 auf den Weg gebracht. 26 ist in der Pipeline. Das Ganze einigermaßen geräuschlos. Das hat gut funktioniert. Außen- und Sicherheitspolitik. Da sind riesige Umwälzungen passiert. Da sind Sondervermögen auf den Weg gebracht worden. Unter Schmerzen. Und da sind wir schon wieder beim Wahlkampf. Friedrich Merz hatte anderes versprochen. Stichwort Schuldenbremse. Das hat er alles kassiert. Aber das ist ganz gut gelaufen. Das war eine Notwendigkeit. Und da gibt's auch Übereinstimmung, dass das gut funktioniert. Aber diese ersten 10 Wochen, die sind eben auch überlagert worden. Und gerade jetzt in der letzten Woche von dem, was wir da bei der Richterwahl erlebt haben. Und da brach sich dann eben an der Stelle was Bahn, über das wir eben schon gesprochen haben, nämlich dieser Unmut, den Lars Klingbeil und auch Friedrich Merz offenbar komplett unterschätzt haben. Merz hat selber gerade erst gesagt, ja, es hat Fehler gegeben.
Wir hatten 2 Themen, wo ich auch selbstkritisch sagen muss, das hätten wir besser machen können. Das eine war kommunikativ das Thema Stromsteuer und das andere war handwerklich das Thema Richterwahl. Aber das beschädigt nach meiner festen Überzeugung die Erfolgsbilanz der ersten 10 Wochen nicht.
Also die Selbsterkenntnis ist da. Jetzt stecken sie in der Sommerpause, mal gucken, was sie draus machen. Alle schlagen, glaube ich, gerade 3 Kreuze und sagen, gut, dass wir jetzt gerade Pause haben, dass es nicht ununterbrochen weitergeht. Das ist auch eine Zeit zu regenerieren und zwar auch zu regenerieren in dieser Regierungskoalition, um dann möglicherweise doch nochmal zu gucken, wo ist eigentlich die Reset-Taste, um aus dieser Arbeitskoalition vielleicht doch noch eine Verantwortungskoalition zu machen.
Jetzt ist erstmal Sommerpause. Danach Im Herbst stehen aber auch wichtige Reformen an, die die Koalition angehen möchte. Zum Beispiel die Rentenreform, also ein ziemlich dickes Brett. Änderungen bei den Krankenkassen und Pflegeversicherungen. Wie blickst du darauf? Schaffen die das?
Ja, ich habe eben von den Mühen der Ebene gesprochen und die gehen dann damit los, angekommen in der Innenpolitik. Und da wird's dann ruppig, da wird's struppig und da wird's echt kompliziert. Außenpolitik ist das eine, das sind die großen Linien. Das sind so Besuche wie im Oval Office, der G7-Gipfel in Kanada. Gerade jetzt ist er in London der Kanzler gewesen, er reist durch die Welt. Aber daran bemisst sich dann tatsächlich, ob diese Koalition das schafft, was Matthias Mirsch in seinem Sommerbrief geschrieben hat, die große Aufgabe, verloren gegangenes Vertrauen in die Parteien der Mitte zurückzugewinnen. Wir brauchen eine starke demokratische Mitte, die unser Land stabilisiert. Und dazu gehören unter anderem Faktoren wie eine vernünftige Rentenreform, Krankenkassenbeiträge, die nicht durch die Decke schießen, eine Pflegeversicherung, die bezahlbar ist. Und daran bemisst sich am Ende auch der Erfolg. Die Leute wollen eigentlich nicht so sehr wissen, vertragt ihr euch jetzt, geht's jetzt weiter, Richterwahl ist auch eigentlich was für Feinschmecker. Die gucken auf solche Sachen. Und wenn sie da jetzt nicht liefern, dann hat diese Koalition tatsächlich ein großes Problem.
Vielen Dank, Georg, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio über die Sommerkrise der Koalition. Wie es in Sachen Verfassungsrichterwahl weitergeht, trotz politischer Sommerpause, tagesschau.de hält euch 24 Stunden am Tag auf dem Laufenden. Mehr dazu in den Shownotes. Da verlinken wir euch auch weitere spannende 11KM-Folgen. Zum Beispiel über die SPD in der Merz-Regierung. Ein kleiner Koalitionspartner mit Einfluss. Und das schnelle Nachrichten-Update bekommt ihr auch jeden Morgen mit 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Zu Meldungen, die im Alltag eine wichtige Rolle spielen. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Viktor Völzner-Weresch, Marie-Noel Swieler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns.